Komm hinfort, o Menschenkind, auf zu Wassern, Wildnis, Wind, mit einer Fee an deiner Hand, denn auf der Welt gibt es mehr Tränen, als je ein Kind verstand. William Butler Yeats, Das geraubte Kind. Ah! Ich hob den Kopf und hielt mich an der Ladeklappe des Lastwagens fest, auf dem wir über den Highway rumpelten. Der Wind pfiff mir ins Gesicht. Die Tonlage änderte sich, sobald ich den Kopf hob. Ich war eingeschlafen und meine Träume, blutüberströmt und voll schriller Schreie, verblassten. Es war eine Erleichterung. Erschrocken sah ich mich nach Brooke um und fürchtete schon das Schlimmste, doch sie saß neben mir. Das kurze Haar flatterte ihr hinter dem Kopf und sie lächelte. Sie war nicht gesprungen, mit ihr war alles in Ordnung. Sie deutete auf die Reklametafel, an der wir gerade vorbeifuhren.
»Proud America Motel«, erklärte sie. 15 Kilometer. Damit könnte ich bis zum F kommen, aber das B fehlt.«
Anscheinend fuhren wir durch eine ländliche Gegend. Auf beiden Seiten der Straße standen niedrige Zäune. Dahinter erstreckten sich flache Weizenfelder, die hier und dort mit Hecken, Baumreihen und unbefestigten alten Straßen unterteilt waren. Ein paar Kilometer links vor uns hing eine Staubwolke in der Luft. Vermutlich ein Farmer oder ein Erntehelfer, der mit dem Traktor über einen staubigen alten Weg fuhr. Wieder einmal schüttelte uns der Lastwagen durch. Boydog winselte. Er hatte lieber festen Boden unter den Pfoten, wo er nicht ständig aus dem Schlaf gerissen wurde. Aber als Anhalter musste man eben nehmen, was man bekam. Brooke legte dem Bassett eine Hand auf den Kopf und kraulte ihn hinter den Schlappohren. Ich sah mich um und hoffte, Obstwiesen zu entdecken. Aber soweit das Auge reichte, gab es nichts als Weizenfelder. In einem Obstgarten hätten wir etwas essen können. Doch der Weizen war so nutzlos wie ein Acker voller Zahnstocher.
»Da haben wir's!« Brooke deutete auf ein weiteres Schild. »Highway-Abschnitt unterhalten von der Baker Community Church. BCDE.«
»Gibt es in dieser Gegend überhaupt genug Schilder für das Spiel?«, fragte ich. »Wir sind hier weit vom Schuss.«
15 Kilometer bis zum Motel«, widersprach Brooke. »Das heißt, wir sind auch ungefähr 15 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt. Vielleicht sogar weniger.«
»Dann ist es nicht so schlimm«, antwortete ich. Obwohl ich es längst auswendig wusste, zählte ich im Kopf noch einmal unser Geld zusammen. $137.28. Ich erinnerte mich, dass ich früher die Cents nie mitgezählt hatte. Ich war vollauf damit zufrieden gewesen, alles bis zum nächsten vollen Dollar abzurunden und das Kleingeld im Sofa zu verlieren. Inzwischen kam mir das wie ein Luxus vor und die Erinnerung versetzte mir einen Stich. Wenn man genügend Kleingeld sammelte, hatte man irgendwann einen ganzen Dollar zusammen. Damit konnte man in einem Rasthof einen Burger oder an einem Straßenstand ein paar Äpfel kaufen. Mir knurrte der Magen und ich schob den Gedanken an die nächste Mahlzeit beiseite. »Denk nicht darüber nach, solange es noch weit weg ist«, dachte ich. »Sonst quälst du dich nur.« Der Wind wehte mir das Haar immer wieder in die Augen. Ich musste sie mir bald schneiden. Im letzten Monat hatte Brooke sich das Haar kurz geschnitten. Ihr maskuliner Pagenschnitt erleichterte die Haarpflege auf der Reise ganz erheblich. Ich sah sie an. Sie spähte gerade am Führerhaus des Lastwagens vorbei und hielt nach dem nächsten Schild Ausschau. Wahrscheinlich musste auch sie sich bald wieder das Haar schneiden, und wir mussten beide dringend duschen.
»Wie heißt sie denn?«, fragte Brooke.
»Wer?«
»Die Stadt, in die wir fahren.«
»Das habe ich dir schon gesagt«, antwortete ich und bereute meine Worte sofort wieder. Sie zog die Mundwinkel herunter und wirkte verletzt oder verlegen, vielleicht sogar beides. »Baker«, ergänzte ich leise. »Genau wie die Kirchengemeinde, deren Schild wir gerade gesehen haben.«
»Ich erinnere mich nicht«,
erwiderte sie.
»Wahrscheinlich hast du es einer der anderen gesagt.«
Ich nickte und betrachtete die flache Straße hinter uns, die sich in der Ferne hinter einer Kurve verlor. Eine der anderen.
»Weißt du, wer es war?« »F, G und H«, erklärte sie, ohne meine Frage zu beantworten. »Gebrauchte Nutzfahrzeuge. Jetzt noch einmal die Hotelreklame, dann haben wir auch das I.«
»Aber beim J bleiben wir wieder hängen«, wandte ich ein. »Anscheinend bekommen wir nie ein J.« Brooke nickte und sah nach vorn.
Ihr Blick war leer. Sie suchte nicht, sondern starrte nur in die Ferne, vergaß die Welt ringsum und verlor sich in den Erinnerungen an ein anderes Leben.
»Vielleicht Queta«, beantwortete sie endlich meine Frage. »In der letzten Zeit war ich oft Queta. Oder Brooke. Ich glaube, ich bin öfter Brooke als eine andere Person.«
»Das liegt daran, dass du...« Ich hielt inne. Brooke war ihr Normalzustand. Oder hätte es sein sollen. Falls er das nicht mehr war, fühlte sie sich nur noch mieser, wenn ich weiter darauf herumritt. Ich bekam ein schlechtes Gewissen, sobald ich darüber nachdachte, denn dieses ganze Elend war meine Schuld. Der Körper sollte allein Brooke gehören. Ich hatte alle anderen Erinnerungen in sie hineingelassen. Früher hatte ich nie Schuldgefühle bekommen, aber mittlerweile... Nein, das stimmte nicht ganz. Ich hatte mich die ganze Zeit schlecht gefühlt. Der Unterschied war nur, dass ich mich inzwischen manchmal gut fühlte. Und wegen dieses Kontrasts erschienen mir die schlechten Zeiten viel schlimmer. Ich hielt den Blick auf die Straße gerichtet und sah sie nicht an. »Wer bist du jetzt gerade?« Sie starrte mich an, doch aus den Augenwinkeln konnte ich nicht erkennen, ob sie verletzt, überrascht oder einfach nur neugierig war.
»Weißt du das nicht?«
»Tut mir leid«, gab ich zurück. Brooke war von einem Monster besessen gewesen, das sich vorher Zehntausender, vielleicht sogar Hunderttausender anderer Mädchen bemächtigt hatte. Deren Erinnerungen und Persönlichkeiten waren mit Brooke verschmolzen. Nur ein kleiner Bruchteil der Erinnerungen in Brookes Kopf gehörten tatsächlich ihr. Und bei dieser gewaltigen Auswahl war nie mit Bestimmtheit zu sagen, welche Persönlichkeit wann auftauchte.
»Ihr habt ja alle Brookes Gesicht. Ihr müsst euch schon irgendwie anmelden.«
»Ich bin Lucinda«, antwortete Brooke. »Du erinnerst dich doch an mich, oder?«
Ich nickte. Sie war oft Lucinda, besonders wenn wir reisten. Das Wenige, was ich über Lucinda wusste, ließ allerdings nicht den Schluss zu, dass das Mädchen oft unterwegs gewesen war. »Du bist an deinem Hochzeitstag gestorben«, sagte ich, hielt inne und sah sie neugierig an. »Lucinda ist schon vor einigen Jahrhunderten gestorben. Woher kennst du das Spiel mit den Reklametafeln?«
»Keine Ahnung«,
antwortete Brooke, Lucinda, mit einem Achselzucken.
»Ich kenne es eben.«
Nun wurde ich erst recht neugierig. Ich richtete mich auf, lehnte mich an die Ladeklappe und hielt mich fest, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren.
»Glaubst du, das hat etwas zu bedeuten? Könnte es sein, dass deine Persönlichkeiten miteinander reden?«
»Wir können nicht miteinander reden. Wir teilen nur gewisse Informationen. Ich weiß zum Beispiel einiges, was Brooke weiß und einiges, was Aga weiß. Von anderen Mädchen habe ich andere Einzelheiten erfahren. Wie das funktioniert, kann ich aber nicht sagen.«
»Möchtest du es denn gern herausfinden?«
Sie schwieg lange, dachte nach und kraulte Boydocks Kopf. Der Lastwagen bremste etwas und auf einmal rief Brooke:
»E.J.K. Baker Junior High!«
Triumphierend pumpte sie mit der Faust und lehnte sich an die seitliche Ladeklappe, um am Führerhaus vorbei nach vorn zu spähen.
»Ja, das J ist gar nicht unmöglich. Lass uns sehen, was wir sonst noch finden.«
Wir fuhren in die Stadt hinein. Es waren noch 2 oder 3 Kilometer bis zum Zentrum, aber die Bebauung wurde rasch dichter. Schließlich kamen wir auch am Proud America Motel vorbei. Hoffentlich mussten wir nicht dort übernachten. Inzwischen, seit sich unsere ganze weltliche Habe in einer Hosentasche und 2 Rucksäcken befand, dachte ich über Geld ganz anders als früher. Wir konnten uns eine Nacht in dem Motel leisten, wahrscheinlich sogar mehrere, wenn es so billig war, wie es aussah. Aber was dann? Geld zu haben war nicht das gleiche wie ein Einkommen zu haben. Wo würden wir nächste Woche wohnen? Und was würden wir essen, wenn wir heute alles ausgaben? $137.28. Manchmal konnten wir uns etwas aus den Verstecken besorgen, die Albert Potash hier und dort im ganzen Land angelegt hatte. Geld, Waffen und Proviant. Verstaut in den Schließfächern der Busbahnhöfe, in Lagerhallen, manchmal auch in Spinden von Turnhallen und Fitnessstudios. Nach seinem Tod hatten wir die Liste in seinen Sachen gefunden und uns ein Jahr lang über Wasser gehalten.
Aber allmählich wurde es eng.